Zeitzeugengespräch. Antje Vollmer.
Ich habe eine tiefsitzende Zufriedenheit, dass wir uns mit den richtigen Themen beschäftigt haben.
Grüne Parlamentsabgeordnete und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages.
Sie haben ebenso nebenher eine ganz wichtige Epoche in Ihrem politischen Leben genannt, nämlich Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Das waren Sie immerhin 11 Jahre lang. Wie haben Sie denn vor dem Hintergrund der Frage, Grüne sind angekommen oder nicht, seinerzeit dieses wunderbare Erlebnis, das sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Joschka Fischer gegen Ihren Parlamentspräsidentenkollegen Herrn Stücklen empfunden, wo Fischer ihm aus dem Parlament wörtlich zurief, Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Haben Sie da gezuckt oder haben Sie da richtig? Das war mal fällig.
Also ich wusste, dass es ein typischer Fischer ist, der ein bisschen die Fortsetzung des Stils des Straßenkämpfers in die parlamentarische Sphäre bedeutete, aber auch nicht mit letztem Ernst zu sehen war. Ich selber habe aber ja irgendwann sogar auch mal darüber mal was geschrieben.
Wie wurde das denn im Ältestenrat behandelt?
Da war ich ja noch nicht im Ältestenrat.
Da waren Sie noch nicht.
Ja, da waren wir doch weit draußen. Das war doch ganz an unserem Anfang. Das war im Jahre 83. Da wurde das dann natürlich entsprechend sanktioniert. Aber ich selber habe also sehr stark reflektiert, was diese parlamentarische Erfahrung, übrigens gerade mit den toleranten Abgeordneten bei den Grünen, also zum Beispiel Hildegard Hambrücher oder Herr Westphal, der war damals Vizepräsident, die haben unser Gefühl des extremen Außenseitertums, dessen, dass das Parlament für uns nur Spielbein war, das sind ja alles so Begriffe, die wir damals hatten, der Antiparteienpartei von Petra Kelly, die haben Stück für Stück uns, würde ich mal sagen, zivilisiert, aber in einem guten Citoyen-Sinn, nämlich dass es eine einzige Stelle gibt in dieser Republik, wo alle mit gleichem Recht sind, egal ob sie nun aus einer besseren Schicht kommen oder aus einer niederen, ob sie von links oder von rechts kommen. Also dass das sozusagen die Zivilisierung des Bürgerkriegs ist und dass man es nicht begreift, wenn man meint, man müsste den Bürgerkrieg rhetorisch oder im Verhalten oder in den Hassattacken im Parlament fortsetzen, dass man dann einfach ein bisschen dumm ist.
Wie sehen Sie denn die 80er Jahre in der Entwicklung? Wir hatten da ja nun wirklich Themen, die den Grünen sozusagen wie heute auch wieder in die Hände gefallen sind. Anti-Atomkraftbewegung, NATO-Nachrüstung, all diese Dinge, die Sie ja auch begleitet haben. Was hat das für Ihre persönliche politische Entwicklung bedeutet? Haben Sie gesagt, na, da wird ja doch jetzt einiges durchgezogen, gerade auch unter der Regierung von Helmut Schmidt und Helmut Kohl hat es dann ja auch weiter betrieben. Oder würden Sie auch sagen, es war sehr, sehr wichtig, dass wir einfach Stichwort Gorleben, ja auch nicht so weit von Lübeck entfernt. Wie ist das bei Ihnen selber in der politischen Sozialisation angekommen?
Also ich bin in der rückblickenden Summe habe ich natürlich eine Erinnerung an alle Turbulenzen und Kämpfe und so. Aber ich habe eine tiefsitzende Zufriedenheit, dass wir uns mit den richtigen Themen beschäftigt haben. Und auch das Gefühl der Veränderung der Republik. Und Sie können ja sehen, gerade aus dieser Zeit, es gäbe kein Frauenministerium, ohne dass die Grünen damals mit dieser großen Gruppe von Frauen gekommen sind. Es gäbe kein Umweltministerium, das gab es nicht. Es gäbe kein Kulturministerium, das war nachher eine rot-grüne Erfindung. Auch das Aufnehmen der Entspannungspolitik aus der sozialliberalen Ära in die Friedensbewegung und die Ideen, dass man den eisernen Vorhang überwinden muss, und zwar von unten, wenn er von oben nicht zu überwinden ist, das sind doch alles Bewegungen gewesen, die außerordentlich wichtig waren. Auch das Aufnehmen von Minderheiteninteressen, die Frage der Homosexuellen. Ich weiß, dass ich ganz früh mit Willy Brandt darüber diskutiert habe, wir sind doch eigentlich ein Einwanderungsland, müssen wir uns nicht ähnliche Regeln wie in Kanada heranziehen. Das ist, wenn man jetzt sieht, was heute die Republik beschäftigt. Vieles von dem ist da rechtzeitig thematisiert worden, und zwar im Parlament. Also ich fand immer schwierig.
Aber wurde das nicht ernst genommen? Warum ist das dann wieder unter den Tisch
gefallen? Was heißt ernst nehmen? Ernst nehmen heißt, dass es eine gesellschaftliche Wirkung hat. Ernst nehmen heißt nicht nur, dass es sofort Regierungsbeschluss wird, sondern dass es die Gesellschaft verändert. Und in dem Sinne, finde ich, sind diese Veränderungen enorm passiert. Also bis hin dann zur Zusammensetzung des politischen Personals. Angela Merkel wäre nicht Bundeskanzlerin, wenn es nicht zum ersten Mal die Grünen in der Fraktionsspitze gegeben hätte und so weiter. Die CDU hat darauf reagiert. Selbst Leute wie Heiner Geißler haben ja das Intelligente an diesen neuen Ansätzen begriffen und versucht, einen Teil davon auch in die konservative Sphäre zu bringen. Also ich habe viele Langzeitwellen von diesen ersten Jahren gespürt und finde deswegen überhaupt nicht, dass das die Zeit unseres Kindergartens war. Dazu muss ich jetzt an meine Haltung zur Deutschen Einheit sagen, sie kam mir zu schnell.
Die friedliche Revolution und alternative Aspekte zur deutschen Wiedervereinigung.
Sie haben ja vorhin gerade in Ihrer, mit Verlaub, Eloge über Willy Brandt, die ist ja auch gerechtfertigt, dessen Verdienste für die Entspannungspolitik hervorgehoben. Wie haben Sie selber damals die Wiedervereinigung erlebt oder die Einheit Deutschlands und insbesondere auch sozusagen die Neugründung von Bündnis 90 Die Grünen? Das war ja sozusagen dann auch die Adaption oder der Zusammenschluss mit damals ja eher noch virtuell existierenden Grünen aus der DDR.
Ich habe damals ja einen Begriff gehabt, der hieß ökologische Bürgerrechtspartei, dass das eigentlich gerade um die Zeit der Wende und in Verbindung mit den vielen Bürgerrechtlern aus der damals noch DDR, das sei die modernste Beschreibung für die Grünen. Da gab es auch parteiintern viele Widersprüche und Kämpfe, weil viele meinten, wir würden dann zu sehr die linke Identität aufgeben. Mhm. Aber diesen Zusammenschluss habe ich sehr, sehr begrüßt und ich habe ihn auch als Rückendeckung mir gewünscht, um gegenüber manchen sehr linksdogmatische Position in der Partei angehen zu können. Also da war ich damals ganz besonders kritisch. Das hat sich dann im Laufe der Zeit aber auch wieder geändert. Also ich hatte ja mal eine Gruppe gegründet bei den Grünen, die hieß der Grüne Aufbruch. Und die hatte per Programm eigentlich die ständige Veränderung der grünen Balance, damit man auch die Wertkonservativen nicht verliert. Mhm. Aber umgekehrt auch nicht die Linken verliert. Also so eine Art zentristischer Position.
Waren denn da Irritationen nach Ihrer Meinung unterwegs, weshalb die Grünen ja auch dann erstmal nicht in den Bundestag wieder gewählt wurden?
Also dazu muss ich jetzt an meine Haltung zur Deutschen Einheit sagen, sie kam mir zu schnell. Und das war auch, glaube ich, die Meinung der ganzen Führung der Bürgerrechtler im Osten. Die hätten sich gewünscht, eine gewisse Zeit der Selbstbestimmung noch. Und das Modell, was ich damals entwickelt habe, hieß eine Konföderation. Mhm. Übrigens war das gar nicht so weit weg von dem 10-Punkte-Programm von Helmut Kohl. Der sprach da ja auch nur von einer Konföderation. Aber es war auch nicht weit weg von dem, was Günter Grass gesagt hatte. Nämlich eine Nation, aber für eine gewisse Zeit lang noch zwei Staaten zu haben. Und das schon damals aus Wirtschafts- und sozialen Gründen. Denn das war mir klar, das hatte ich auch aus Beratungen mit dem Bundesbankpräsidenten Pöhl längst gehört, dass die schnelle Währungsunion heißt, die gesamte Wirtschaft der DDR ist von heute auf morgen faktisch zusammenbrechen.
Der Druck auch von unten kam ja aus dem Osten. Glauben Sie wirklich auch nachträglich betrachtet ernsthaft, dass das noch aufzuhalten war? Es war ja einfach nur noch nach dem Motto, kommt die Mark nicht zu uns, gehen wir zu ihr.
Aber
also letztendlich musste da ja was geschehen, um nicht da eine Massenvölkerwanderung in Bewegung zu setzen.
Ja, aber daran haben natürlich zwei kräftige Kräfte mitgewirkt. Das eine, der Druck der Wahlen. Helmut Kohl hätte im Westen die Wahl verloren. Eigentlich wäre auch Rot-Grün dran gewesen, wenn er nicht diese Basisbewegung aus dem Osten gehabt hätte. Und das zweite waren die Medien. Bis heute bin ich der Meinung, dass die Änderung der Parole Wir sind das Volk in Wir sind ein Volk eine medienproduzierte Revolution war. Und das haben wir damit auch zum ersten Mal gesehen, welchen unglaublichen Reiz das für Medien hat, Teil von revolutionären Beschleunigungen zu werden. Das ist es sicher gegeben. Wem ich widerspreche bis heute ist, dass es dann nicht die deutsche Einheit gegeben hätte.
Das ist wahrscheinlich keine faire Frage, aber wenn Sie jetzt sagen sollen, wie das gelaufen ist, bis heute, auch mit dem Gefälle, würden Sie sagen, wir hätten es wirklich anders machen sollen?
Ja, ich bin immer eine Verfechterin davon, dass die Position, die eine historische Niederlage erlitten hat, nicht heißt, dass sie unmöglich gewesen wäre. Also ich hasse diese doppelte Niederlage, die eine im Moment und die zweite dann in der späteren Geschichtsschreibung. Das gab es auch bei dem deutschen Widerstand. Wer verloren hat, der verliert dann auch nochmal im Gedächtnis der Leute. Das ist jetzt keine wirkliche Parallele. Aber sagen wir mal, es hätte damals die SPD für diese Zeit nochmal Willy Brandt als Spitzenkandidat gehabt. Hätte sie gewonnen. Und Oskar Lafontaine hat das ja neulich dankenswerterweise gesagt, für diesen Moment war ich dann auch, man darf auch nicht vergessen, er hatte das Attentat hinter sich, der falsche Kandidat. Und er kam vom westlichsten Westen. Mhm. Für diese Situation war er nicht der, der die Einheit auch
aber
in Wählerstimmen schaffen
er
konnte.
Er hat ihre Position gehabt seinerzeit.
Aber ich wollte sagen, hätte die SPD das gemacht, dann hätte sie gewonnen und dann hätte sie das Konzept in der Hand gehabt und dann wäre es auch auf die Einheit zugegangen. Vielleicht etwas sozial vorsichtiger, vielleicht etwas wirtschaftlich vorsichtiger. Auch solche Debatten gab es ja damals über eine Sonderwirtschaftszone, über einen variierten Wechselkurs und so weiter. Also es gab Konzepte. Nicht von ungefähr ist jemand von der Kompetenz von dem Pöhl dann zurückgetreten oder zurückgetreten worden, der gesagt hat, ich kann also solchen wirtschaftlichen Unsinn nicht mitmachen. Es ist trotzdem irgendwie gegangen. Ich respektiere das, ich anerkenne das, ich sehe auch, dass vieles gut gegangen ist. Ich widerspreche nur dem Satz, anders wäre es auf keinen Fall gegangen.
Der Begriff alternativlos ist sehr oft jetzt im politischen Raum zu hören. Das gilt auch
für... Und der ist Ideologie. Der ist Ideologie und die zusammenbrechende Sowjetunion hätte niemals weder die DDR noch Polen noch die Tschechoslowakei im eigenen Machtbereich halten können. Das wäre auch auf anderem Wege passiert, diese Loslösung und damit die Verringerung des sowjetischen Imperiums. Der Weg führt nicht um die Vertriebenen herum, sondern durch sie hindurch.
Deutsche Vertriebene, Antje Vollmer und die Zukunft.
Wir müssen noch ein Thema ansprechen, weil es auch wichtig ist, glaube ich, für Sie, das vielleicht auch mal klarzustellen. In vielen Veröffentlichungen findet sich immer wieder, Sie hätten sich auf die Seite der Vertriebenen, Sie haben sich ja sehr für Minderheiten eingesetzt und Sie hätten sich ja sehr auf die Seiten der Vertriebenen gestellt, insbesondere der Sudetendeutschen. Ist das unfair, dass man Ihnen das so vorhält oder ist das für Sie so eine Art politischer Befriedungsversuch gewesen?
Also mich verblüfft, dass Sie sagen, dass man mich auf die Seite der Vertriebenen stellt. Die Vertriebenen sehen das ganz anders. Also ich glaube, da ist es mir genau gelungen, auf der Messerschneide zwischen beiden Fronten zu sein.
Ich erwähne es, weil Sie die Tschechoslowakei eben genannt haben.
Ja, ich wollte eine neue Initiative in Bezug auf die Tschechoslowakei und das war die Tschechoslowakei Václav Havels, der viele Versuche gemacht hatte, mit den Deutschen irgendwie in ein intensiveres Gespräch zu kommen, unter anderem angeboten hat, dass die früheren Sudetendeutschen Bürger der Tschechoslowakischen Republik hätten werden können. Das ist nicht mal verhandelt worden damals von Helmut Kohl.
Also
und diese Initiative wollte ich aufgreifen. Damals war ich dann schon Vizepräsidentin, deswegen konnte ich das überhaupt auch nur mit einer gewissen Sichtbarkeit und hatte dann aber begriffen, der Weg führt nicht um die Vertriebenen herum, sondern durch sie hindurch. Also man muss auch mit ihnen sprechen und die Gutmeinenden mit in diesen Prozess einbeziehen. Und dafür fand ich ein gewisses Eingeständnis, dass uns Linke das Schicksal der Vertriebenen verdammt wenig interessiert hatte und dass es da auch an Mitgefühl gefehlt hat und dass wir zu leichtfertig gesagt haben, jemand musste halt die Schuld übernehmen und dann sind die das halt gewesen, sonst wären es andere gewesen, dass das letztendlich sogar historisch dumm und strategisch dumm war, weil es die Vertriebenen ganz und gar zum festen Bestandteil der CSU und des rechten Lagers gemacht hatte, was sie ja von Natur aus gar nicht sein mussten. Und deswegen fand ich, dass diese Geste notwendig war. Und damals sprachen noch wenige davon, dass auch alle diese Vertriebenen wirklich schwer traumatisierte Menschen waren. Ich wollte aber damit natürlich auch erreichen, dass sie aufhören dürfen, politisches Instrument von Parteipolitik zu sein. Und diese Debatte ist doch so heftig geführt worden, dass sie auch das Lager der Vertriebenen ausdifferenziert hat, was ich immer ein Fortschritt finde, wenn sich feste ideologische Blöcke allmählich auflösen und in wirkliche, ehrliche Debatten kommen und nicht mehr in den alten Grabenkämpfen verharren. Und am Ende stand dann diese deutsch-tschechische Erklärung. Hat lange, lange gedauert. Ich musste sehr oft den Tschechen erklären, warum sowas überhaupt so lange dauert, nachdem sie von Gorbatschow in einem Nachmittag aus dem Warschauer Pakt entlassen waren, warum eine viel länger zurückliegende Erklärung des Verhältnisses zu den Deutschen so lange dauert. Aber es hat gewirkt. Und wenn ich heute zurückgucke, damals, als ich das anfing, war ja das Verhältnis zu den Polen wunderbar. Und zwar durch die Initiativen von Willy Brandt und in Warschau und so weiter. Und nur das Verhältnis zu den Tschechen war kompliziert. Wenn wir jetzt die letzte Entwicklung sehen, dann sieht man, die Tschechen haben sich an die wirklichen heutigen politischen Verhältnisse in Deutschland gewohnt und sind nicht mehr unter Schock und Trauma. Und mit den Polen mussten wir da nochmal durch einen solchen Prozess hindurch. Und vielleicht auch deswegen, weil es da keinen Willy Brandt mehr gab, der das mit Autorität hätte klären können.
Würden Sie denn, um das mal zu benennen, Frau Steinbach empfehlen, ihre Position mal zu adaptieren?
Ich habe Frau Steinbach schon sehr früh gesagt, als es übrigens noch unter Rot-Grün ja ein Akzeptieren dieses Zentrums gab, aber auf wissenschaftlicher Basis sich mit den Vertreibungen in den Geschichten der europäischen Völker zu beschäftigen und das ja auch schon verhandelt war, habe ich gesagt, Frau Steinbach, wenn Sie doch begreifen würden, jetzt haben Sie gewonnen in der Sache. Und aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, wenn man in so einer Sache gewonnen hat, dann muss man sich als Person zurückziehen. Dann müssen nämlich andere Väter und Mütter dieser Initiative werden. Nur dann sind sie auf Dauer historische Erfolge. Aber diese Weisheit hat sie wirklich nicht gehabt. Und darüber kann man auch viel nachdenken, warum sie das nicht hingekriegt
Frau Vollmer,
hat. Und jetzt haben wir einen Kladderadatsch.
Wir müssen zum Schluss, das Schlusswort soll nicht Kladderadatsch sein. Was machen Sie augenblicklich und sind Sie zufrieden mit dem, was Sie auch noch politisch bewirken können? Sie sind ja ein bisschen in die Leere gegangen inzwischen.
Ich habe die letzten 3 Jahre mit das Tollste gemacht, nämlich an einem Buch geschrieben über Heinrich und Gottliebe von Lehndorff. Das sind Leute aus dem ganz engsten Kreis derer gewesen, die wirklich versucht haben, nicht nur Hitler zu töten, sondern auch die NS-Macht in Deutschland zu stürzen mit einem Staatsstreich. Und die waren fast vollständig vergessen. Das ist ein Beispiel dafür, von einer doppelten Niederlage, gegen die man einfach angehen muss. Und die Tatsache, dass dieses Buch jetzt gibt und dass man sich mit der Geschichte beschäftigen kann, ist auch für mich persönlich sehr wichtig. Ich habe übrigens unglaublich viel gelernt. Dieser Teil des deutschen Widerstands, also der militärische, der lag uns ganz besonders fern. Er war aber der Einzige, der diese ganzen Verbrechen, wenn er Erfolg gehabt hätte, wirklich rechtzeitig, nein, nicht mehr rechtzeitig, aber 1 Jahr vor dem bittersten Ende hätte beenden können. Und das ist die wirkliche Tragödie. Es gab welche, die es beenden wollten. Sie haben sogar einen umfassenden Plan gehabt und da ist er trotzdem gescheitert.